starten wir doch mit dem ersten Podcast. Also, ob im Büro, am Arbeitsplatz oder im Urlaub mit der Familie, das Wort Stress existiert heute in fast allen Lebensbereichen. Ist dieses Phänomen inzwischen tatsächlich so weit verbreitet oder sind wir einfach schneller und leichter gestresst als früher?
Da fällt mir immer die Liedzeile von Bono von der Rockband U2 ein, der da singt I can't live with or without you, nämlich über das Verhältnis von Liebenden, und ähnlich geht es uns mit dem Stress und den Menschen auch. Also uneinander geht es nicht, aber miteinander endet es auf Dauer im Zusammenbruch. Und dieser uralte Mechanismus, der tief in unserem Körper steckt, ist eigentlich eine wichtige Überlebensstrategie des Organismus Mensch. Ich spreche da immer von Eustress und Distress. Ist natürlich nicht von mir erfunden worden, sondern vom berühmten Stressforscher Hans Seil, der da den Eustress als positiven und den Distress als negativen Stress bezeichnet hat, weil Leben ohne Stress an und für sich nicht möglich ist, da er die Grundlage zum Impuls des Lernens darstellt. Mhm. Beim Eustress sprechen wir so von der Erweiterung des Möglichen, die Spontanität steigert, die Kreativität und hilft uns einfach, Bewältigungsstrategien zu entwickeln. Der Distress, der bedeutet dauerhafte Überforderung, und da sind wir dann auch schon bei unserem Thema dieser dauerhaften Überforderung auf der physiologischen, aber auch auf der psychologischen Ebene, also auf mehreren Ebenen. Und beim Distress sprechen wir auch vom sogenannten Serotonin-Mangelsyndrom. Was heißt das? Das sind bestimmte Botenstoffe, die im Nervensystem bei dauerhafter Überforderung einfach rascher verbraucht werden.
Warum ist eigentlich Stress in unserer Gesellschaft so ein wichtiges Thema?
Ja, auf der einen Seite wissen wir mittlerweile durch Hans Seil, den Begründer eben der modernen Stressforschung, sehr viel über dieses Phänomen. Übrigens, Hans Seil war auch ein österreichischer Emigrant, der nach Montreal ausgewandert ist, also wieder mal ein Österreicher, der auch wieder wichtige Dinge sozusagen für die moderne Welt erfunden oder auch gefunden und erforscht hat. Das heißt, auf der einen Seite wissen wir sehr viel über die positiven und negativen Eigenschaften, auf der anderen Seite ist es fast schon eine Façon de vivre oder eine Lebensart, nicht? Wenn man jemanden fragt, wie geht's dir, ist häufig die Antwort, oh, ich bin so im Stress und ich schaff's nicht mehr und ich kann nicht mehr und buh. Und wenn man es nicht ist, dann hat man fast schon den Stempel von Arbeitsscheu, haben die nichts zu tun, nicht leistungsfähig oder nicht effizient.
Ja. Ist Stress Ihrer Meinung nach hausgemacht, sprich mangelndes Zeitmanagement, Organisationstalent oder ein fremdbestimmtes Phänomen unserer Zeit?
Naja, das Problem resultiert meiner Meinung nach aus der immensen Beschleunigung der Arbeits- und Lebenswelten. Und ich spreche da ganz deutlich von Arbeits- und Lebenswelten, weil es eben nicht nur die Arbeitswelt ist, weil das aus systemischer Sicht natürlich immer wieder zusammenhängt. Wir können diese Flut an Informationen schon gar nicht mehr verarbeiten. Diesem Tempo sind viele Menschen nicht mehr gewachsen, aber sie müssen mithalten und dürfen und wollen sich aber auch oft nicht eingestehen, dass sie eigentlich kürzer treten sollten. Das heißt, wir müssen besonders schnell sein, flexibel, kreativ, motiviert, engagiert, bereit, spontan, handlungsfähig, interessiert. Und das sollte man alles eigentlich auch noch souverän über die Bühne bringen. Und unser Wirtschaftssystem baut ja auf ein Wachstum auf. Wir sind so eine Multitasking-Gesellschaft, wo die hohe Geschwindigkeit, ich spreche manchmal auch schon von Lichtgeschwindigkeit, wo wir eigentlich nicht mehr beschleunigen können, meiner Meinung nach. Aber wir glauben immer, wir müssen mehrere Dinge gleichzeitig tun. Ne? So Handy-Anrufe, Blackberry-Telekonferenzen, Mail-Korrespondenzen und. Das ist ja mittlerweile Alltag für uns. Mhm. Und dieser Zwang der Gleichzeitigkeit zum Multitasking hat unser Zeitgefühl völlig gestört, meiner Meinung nach. Wir wollen nicht mehr den Takt der Uhr, der inneren Logik, die da lautet, eins nach dem anderen, sondern stattdessen versuchen wir so ein polychrones Zeitverständnis aufzubauen, wo Anfang und Ende unserer Aktivitäten häufig verschwinden.
Stress ist doch grundsätzlich eine natürliche Reaktion, die uns in die Lage versetzen soll, sozusagen auf Gefahr adäquat mit Flucht oder Kampf zu reagieren. In der heutigen, schnelllebigen Welt entsteht für mich der Eindruck, dass Stress vom Schutzmechanismus zusehends zu einer Gefahrenquelle wird.
Eigentlich. Naja, in früherer Zeit, unsere Vorfahren, als sie noch in der Wildnis lebten, mussten sie in Notsituationen adäquat reagieren, um ihr Überleben zu sichern. Das heißt, wenn der Gefahr, wenn der Säbelzahntiger beispielsweise jetzt ganz bildlich vor einem gestanden ist, dann hat dieser Stress unsere Ahnen in Alarmbereitschaft gebracht, entweder flüchten oder kämpfen zu können. Oder wenn sie auf einer Jagd Beute entdeckten oder sich gegen andere Feinde behaupten mussten, dann war diese Stressreaktion eine Alarmreaktion, die das Überleben gesichert hat. Sie konnten sich dann aber im Gegensatz zu uns dann über den Tag wieder nach solchen Attacken erholen. Und das ist etwas, das heißt, sie haben sich in ihre Höhlen zurückgezogen und konnten sich ausruhen. Und das wurde auch von der damaligen sozialen Gemeinschaft auch anerkannt und respektiert. Bei uns ist das ganz, ganz anders geworden. Also das, was die Natur eigentlich als Ausnahme vorgesehen hat, nämlich unsere Fähigkeit, uns über Signale hinwegzusetzen, um mit kurzzeitigen Notsituationen auszukommen, das wurde bei uns zur Regel. Das heißt, wir haben eigentlich ständig solche Notsituationen kreiert in unserer sogenannten Zivilisation. Und das ist etwas, wo wir eigentlich unter Dauerstress stehen. Das heißt, unsere Zivilisation zwingt uns so in Tagesabläufe und Arbeitszeiten hinein, die unserem natürlichen Bedürfnis nach Erholung zutiefst zuwiderläuft und verlangt von uns einfach, dass wir alles Mögliche leisten, wie gesagt, eh schon vorher Termine und Telefone, Computer, Kinder, Familie, Partnerschaft. Und das versetzt uns eigentlich in einen chronischen Stresszustand. Und das Interessante noch zum Abschluss hier, von der Natur war es nicht vorgesehen, dass das Säugetier Mensch ständig mit einem hohen Pegel an Stresshormonen lebt.
Die Stressreaktion des Körpers ist ja an sich nichts Gesundheitsschädigendes. Und der Verlauf wird sogar manchmal als eher angenehm und leistungssteigend erlebt. Durch welche Aspekte werden gesundheitsschädigende Auswirkungen hervorgerufen durch Stress?
Also so wie Sie richtig sagen, Stress an sich ist nicht immer gesundheitsschädigend. Nicht? Der Dauerstress ist eben der positive Stress, der uns ja beflügelt, Dinge zu tun, der uns engagiert macht, der uns vor Vorträgen oder vor Vorstellungen, Theatervorstellungen, da kennt man ja das sogenannte Lampenfieber, das beflügelt uns ja auch ein wenig. Das, was sozusagen krankheitserregend ist, ist nicht der vorübergehende Stress, dieser Eustress, sondern es ist der Distress, dieser lang anhaltende Stress, der Dauerstress, der dann eben auch in Folge fast zu einer hormonellen Vergiftung führt. Nicht? Wir haben dann einen hohen Pegel an Stresshormonen, die der Körper vorübergehend bei kurzen, vorübergehenden stressigen Situationen wunderbar abbauen kann. Wenn sie aber ständig in unserem Körper produziert werden, dann kann der Körper das nicht mehr abbauen. Und dann kommt es auch zu somatischen Reaktionen, körperlichen Reaktionen, wo wir dann unterschiedliche Schwachstellen meistens im Körper dann spüren. Also das heißt, wenn wir keine Erholung haben, wenn wir durcharbeiten, wenn wir auf mehreren Lebensbühnen keinen Ausgleich finden, das heißt, wenn wir sowohl im Arbeitsbereich als auch im familiären Bereich oder im sozialen anderen Freundeskreisbereich immer wieder hohen Anforderungen ausgesetzt sind und keine Erholungsphasen einplanen oder auch leben können, dann kommt es eigentlich zu einer ständigen erhöhten Stresshormonphase, die der Körper so nicht gut verarbeiten kann, wenn er sich dazwischen nicht erholen kann.
Gibt es noch zusätzliche Faktoren, die dieses Risiko erhöhen können sozusagen?
Ja, natürlich eh das eigentlich, was einem der Hausverstand eh auch sagt und das ja allerorts in allen Medien gebracht wird, also wenig Schlaf natürlich, Alkohol, Rauchen, wenig bis keine Bewegung, ungesunde Ernährung, also das wäre so wiederum Dinge zu sagen, die eigentlich eh jedem bekannt sind. Ja. Was auch ganz interessant ist, was ich ganz wichtig finde, sind auch, wenn man sehr wenig soziale Kontakte hat, und das ist auch bei Stress oder in Folge dann auch bei Burnout beispielsweise eines der Hauptkennzeichen, dass sich die Leute auf der sozialen Ebene sehr weit zurückziehen, weil sie aus lauter Erschöpfung nicht einmal mehr mit Menschen sich treffen wollen, mit ihnen sprechen wollen, weil das schon sehr anstrengend ist. Und der Dr. Joachim Bauer, das ist ein bekannter Psychiater, Neurobiologe, der vor allem über die Spiegelneuronen sehr vieles schon besprochen hat. Der spricht vor allem von diesem sozialen Aspekt, vor allem auch in seinem Buch Prinzip Menschlichkeit, da spricht er auch davon, wie wichtig soziale Kontakte, gut funktionierende und befriedigende Beziehungen für den Hormonhaushalt sind, weil die Motivationssysteme in den Gehirnen anregen, wo vor allem dieses Dopamin und das Serotonin, das sind diese Glückshormone, von denen wir häufig auch aus dem Sport hören, wenn wir Experten sagen hören, wenn sie Bewegung machen, dann werden diese Glückshormone ausgestoßen, aber nicht nur bei Bewegung, sondern auch bei gut funktionierenden sozialen Kontakten. Und insofern, wenn man da auch nicht wirklich schaut, dass man sich sein soziales Netz ein Stück weit aufbaut, ist das auch ein Risikofaktor, also nebst nicht Bewegung, Alkohol und so weiter, was ich vorher aufgezählt habe. Und das möchte ich auch nochmal betonen, weil das oft vernachlässigt wird.
Ja, immer mehr Menschen in allen Altersschichten leiden an Schlafstörungen. Jeder kennt Schlafstörungen.
Ganz genau.
Man hat Probleme einzuschlafen, wacht in der Nacht auf oder bereits im Morgengrauen, bevor der Wecker klingelt, und findet keinen Schlaf mehr. Mhm. Noch viel schlimmer ist es, wenn man sich die ganze Nacht von einer Seite auf die andere wälzt und aber weiß, am nächsten Tag hat man einen 8-Stunden-Tag zu absolvieren.
Ganz genau.
Wie kommt man diesen Schlafstörungen auf den Grund?
Auf dem Grund ist der Punkt, man merkt es ja sofort, wenn man nicht wirklich einschlafen kann. Meistens sind es die Einschlafstörungen oder die Durchschlafstörungen. Einschlafstörungen, wenn man eben sich lange herumwälzt, wenn man sein Gedankenkreisen hat, wenn man den ganzen Tag noch einmal Revue passieren lässt oder ich habe ein wichtiges Meeting morgen und ich muss noch 15 Präsentationen fertig machen. Das sind so Dinge, die natürlich sofort auffallen, und vor allem, was ganz wichtig ist, wenn man Schlafstörungen hat, dann fehlt einem die Regenerationsmöglichkeit. Wir regenerieren uns sehr, sehr viel im Schlaf, und wenn der Schlaf fehlt oder nicht vorhanden ist, dann hat das weitreichende hormonelle, aber auch psychisch und körperliche Auswirkungen im ganzen Organismus Mensch. Und man kann sagen, wenn man länger als 2 Wochen so durchgehend Schlafstörungen hat, ob das jetzt Einschlafstörungen oder Durchschlafstörungen oder vorzeitiges Aufwachen ist, dann hat man auf jeden Fall für den gesamten Organismus bereits eine Belastung, weil keine Regeneration stattfindet. Meistens gibt es natürlich Zusammenhänge mit der momentanen Lebenssituation. Also es kommt eine Schlafstörung nicht von ungefähr. Und Stress ist eben nur einer der Aspekte, dass man eben nicht schlafen kann. Und es gibt auch sogenannte Schlaflabors, wo man dann auch hingehen kann, um seinen eigenen Schlaf analysieren zu lassen. Und dann werden auch gezielte Therapien im Anschluss forciert.
Spannend. Interessant ist ja auch, wenn man von Stress spricht oder wenn von Stress die Rede ist, denkt man ja meist eher an hochbezahlte Manager, Führungskräfte und eigentlich nicht an Kinder. Aber der Stress fängt ja schon bei den Kindern an. Auch unsere Kleinsten stehen häufig schon unter Konkurrenzdruck und Leistungsdruck in der Schule, haben Stress durch Streit mit Freunden oder Ärger in der Familie. Aber auch das große Freizeitangebot kann Kinder überfordern.
Ja, ich merke das immer wieder. Also auch als mein Sohn noch in den Kindergarten ging, habe ich auch immer wieder von Müttern gehört, dass die schon mit 3 Jahren beginnen im Kindergarten, ja, unser Kind wird nicht genug gefördert und dann muss ich da noch einen Englischkurs besuchen und dort sollte auch noch das musikalische Verständnis gefördert werden und da brauche ich auch noch eine Förderung in der Logopädie und dort noch. Also es gibt sehr viele Experten mittlerweile, wo man Kinder schon sehr frühzeitig hinbringt, was erstens einmal einen terminlichen Stress sowohl fürs Kind als auch für den Erwachsenen macht. Man will es aus gutem Grunde natürlich fördern, weil man es für die zukünftige Leistungsgesellschaft halt gewappnet machen möchte. Auf der anderen Seite vernachlässigen wir so häufig, dass die Kinder dadurch aber auch weniger Zeit haben, einfach nur mal im kindlichen Spiel sich auszuprobieren, so wie es früher auch möglich war. Nicht? Wir haben jetzt für alles bestimmte Ausbildungen und Experten, und dieses normalkindliche, spontane Spiel, das wird häufig gar nicht mehr wirklich gefördert oder nicht einmal, ich rede gar nicht von gefördert, sondern einfach zugelassen. Denn so ist auch Lernen erstens einmal spielerischer möglich und nicht immer nur so gezielt. Es muss immer ein Ziel am Ende des Lernweges sein und unsere Kinder werden schon...
Es kann nicht einfach ein Prozess sein, der,
gar nicht,
ne? Der sich selbst entwickelt sozusagen.
Ja, ganz genau. Ne? Also der Punkt ist so, nicht, manche Kinder haben am Montag Fußball, am Dienstag haben sie dann Tennis, so wie Sie gesagt haben, es gibt ja auch ein Freizeitangebot, es kann ja nicht nur eine Sportart sein, weil das müssen 3 oder 4 schon gleich sein und dann muss es auch noch Cello sein oder irgendein anderes Instrument. Das heißt, es ist auch da schon die Multitasking-Fähigkeit von vornherein vorprogrammiert, denn wenn das Kind das nicht kann, dann hat es vielleicht später keine Chancen mehr.
Und man lernt ja nur im Kindheitsalter.
Ganz genau, nicht? Was wir aber dann sehr häufig sehen, ist, dass dieser derartige Stress natürlich auch psychosomatische Probleme bei Kindern hervorruft. Und wir haben sehr häufig die Symptome auch schon bei den Kindern, die Schlafstörungen haben, wo wir vorher schon waren. Bauchweh, Kopfschmerzen, sie sind hippelig, sie sind dann nervös. Dann hat man das Gefühl, ich muss sie wieder zu einer Betreuung bringen, weil sie sind ja hippelig und nervös. Und das ist oft nur die Folge dessen, was wir mit unseren Kindern schon im kleinsten Kindalter aufführen. Ja. Anstatt dass man auch einmal ein bisschen Entschleunigung in diesen Bereich hereinbringt. Das würde viele Experten gar nicht auf den Tag rufen müssen, wenn wir da einfach auch mehr der Entschleunigung Platz machen würden, wie bei Erwachsenen auch.
Ja, wir sind am Ende unseres ersten Podcasts angelangt.
Ja, fein.
Frau Dr. Tomaschek-Abrina, vielen Dank für das Interview. Ich darf Sie auch das nächste Mal wieder herzlich begrüßen, wenn es um die Auswirkungen von Dauerstress und Belastung auf unsere Gesundheit und Lebensqualität geht.
Okay. Dankeschön. Sehr gerne. Wiederhören.